Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch Daniel Hellmann vor, auch bekannt mit seinem alter Ego Soja the Cow. Und wie es dazu kam, wie es zu der Entwicklung dieser Kunstfigur und zu seinen Projekten kam, das erzählt uns Daniel heute in der Folge. Eine sehr inspirierende Folge, kann ich euch auf jeden Fall schon versprechen. Wird sehr spannend und sehr interessant. Vielen Dank auch an meine Werbepartner. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Und wie immer sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, den Podcast abonnieren und weiter verbreiten. Das hilft mir sehr. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit der Folge mit Daniel Hellmann, a.k.a. Soja the Cow. Ja, Daniel, erstmal schön, dass du heute da bist. Du wohnst hauptsächlich in der Schweiz, pendelst aber auch in Berlin, bist 35 Jahre alt und hast, ich nenne es jetzt mal so, du wirst mich gleich korrigieren, die Kunstfigur Soja the Cow erschaffen. Vielleicht erzählst du erstmal so ein ganz kurzes Stück über dich. Seit wann bist du vegan? Warum wurdest du vegan? Oft sind das ja so persönliche Erlebnisse, die Menschen hatten. Wie war das bei dir?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein kann. Genau, also ich bin bereits mit 15 bin ich Vegetarier geworden, weil ich bei einer Schulaufgabe über, es ging um gentechnisch veränderte Nahrungsmittel, habe ich einen Schweinebauer besucht, der gesagt hat, dass er seinen Tieren genetisch veränderten Mais füttert. Und ich habe da gesehen, wie diese Muttersauen in diesen Gittern drin eingepfercht sind und sich nicht mal um die eigene Achse drehen können. Und ich war so schockiert und aufgewühlt davon, dass ein Land, das sich brüstet, irgendwie den besten Tierschutz der Welt zu haben, sowas erlaubt, und haben dem Tag entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Das ist inzwischen schon sehr lange her. Ich bin dann auch nicht immer konsequent Vegetarier geblieben, aber das war wie mein erster Aha-Moment, würde ich sagen, wo ich gemerkt habe, boah, da wurde mir irgendwas vorgegaukelt. Ich habe mein Leben lang tierische Produkte gegessen, auch geliebt, aber habe gemerkt, dass ich bin auch sehr politisch erzogen worden und Themen wie Gerechtigkeit waren mir wichtig. Und da habe ich gemerkt, okay, das stimmt einfach überhaupt nicht miteinander überein. Da bin ich erwachsen geworden, ich habe angefangen, Kunstprojekte zu machen, ich habe Musik studiert, ein Theater, und habe dann 2017 ein Theater-Tanzstück vorbereitet. Also es hieß A Requiem for a Piece of Meat, und es war eine Art, ja, eine Totenmesse für alle Tiere, die so namenlos für Lebensmittelproduktion getötet worden sind. Und bei der Recherche für dieses Projekt, also ich war damals Vegetarier, habe ich das Buch Artgerecht ist nur die Freiheit von Hilal Setzkin gelesen. Und muss ich gestehen, ich war schon mehr als 30 Jahre alt, war vor knapp 5 Jahren. Und ich habe erst da verstanden, dass Milchkühe nicht einfach so Milch haben. Also ich habe das Bild gehabt, Kühe haben wie einen Wasserhahn, den kann man aufdrehen, dann kommt Milch raus. Und das war wie ein Erdbeben für mich zu verstehen. Nee, eine Milchkuh, das gibt es erstens nicht. Das ist einfach eine Kuh, die Milch hat, weil sie einen Säugling hat, wie bei allen Säugetieren. Und das war ein Erdbeben. Ich bin vegan geworden. Ich habe auch wieder gemerkt, okay, meine Werte und mein Verhalten, die stimmen überhaupt nicht miteinander überein. Und dann gab es ein paar größere Krisen, würde ich sagen, weil ich gemerkt habe, okay, der Kunstkontext, in dem ich mich bewegt habe und immer noch zum Teil bewege, der interessiert sich überhaupt nicht für Tiere. Wenn dann irgendwie über Mauersegler und Bakterien, irgendwie Sachen, die irgendwie interessant sind, zum drüber nachdenken, aber nicht die Tiere, die die absolute größte Mehrheit der Tiere ausmachen, die sogenannten Nutztiere. Und ich habe dieses Stück gemacht, Requiem for a Piece of Meat. Das war auch kein einfacher Prozess, weil das Team nicht vegan war, also nicht alle. Und da habe ich gemerkt, wow, wir leben in verschiedenen Welten. Und als das vorbei war, wir hatten ein paar auch Gastspielauftritte und Tours. Es ist auf sehr viel Widerstand gestoßen als Arbeit. Es gab auch Zensur. Da hatte ich so ein bisschen die Nase voll. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Und hatte das Glück, dass ich ein Künstlerstipendium hatte, 6 Monate in San Francisco zu verbringen. Und da habe ich mir so wirklich halt einfach überlegt, was will ich machen? Ich muss irgendwas machen zu diesem Thema. Also ich war, ich würde sagen, dieser neu-veganen Wut. Also ich war wütend auf die Welt, wütend auf die ältere Generation, die mich so erzogen hatte, dass ich denke, es ist richtig und normal, diese Tierkörper zu essen. Und habe irgendwie gesucht nach einer künstlerischen Umsetzung, die mir erlaubt, ganz direkt zu sein. Und Irgendwie ist dann diese Idee entstanden von Soja the Cow.
Das finde ich jetzt dahingehend sehr spannend, weil ich merke, unsere Entwicklungsprozesse sind sehr ähnlich. Bei mir war es eben auch so, ich muss zugeben, ich wurde direkt vegan, aber ich hatte auch so diese Erweckung durch das Vegan kam bei mir tatsächlich auch mit der Milch. Deswegen thematisiere ich das bei mir im Podcast auch immer sehr, sehr oft, weil ich das genauso sehe und erlebe, wie du es gesagt hast, dass ja, man tatsächlich so glaubt, die stehen auf der Weide, die Milchkühe, ja, und unten ist so ein Hahn dran, das hast du eben sehr plakativ beschrieben, und man zapft die einfach so ab, ja, und dieses Zwangsgeschwängerte und diese Überzüchtung, ja, auch diese Hochleistung mit über 10.000 Liter und dass sowas dann noch auf Schauen prämiert wird, das war bei mir exakt der gleiche Moment, wo ich so dachte, ich muss jetzt irgendwas machen, und ich bin halt nicht so der klassische Aktivist, zumal, gut, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, ich das auch manchmal auch sehr kritisch sehe, also ich will das nur an einem Beispiel jetzt kurz erklären, dass mich jemand falsch versteht. Also ich komme ja aus Mainz und bin hier auch geboren, und klar, wir sind die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, aber wir sind halt ein Land, was im Prinzip gar keine Massentierhaltung hat, jetzt im Vergleich zu NRW oder Schleswig-Holstein oder so. Mhm. Und wir haben tatsächlich im Fleischatlas, also im durchschnittlichen Bundesverbrauch, steht Rheinland-Pfalz irgendwie, ich glaube, bei Frauen sogar auf Platz 1 mit dem wenigsten Fleischverbrauch und bei Männern auf Platz 4. Also wir sind wirklich, wie man oft sagt, Kartoffelbauern. Also wir sind halt sehr geprägt von Landwirtschaft. Rheinhessen ist das größte Weinbaugebiet. Und ich finde, man muss so ein bisschen demografisch handeln. Also wir hatten letztens hier diese Demo zur Schließung aller Schlachthäuser, wo ich natürlich auch hin bin, zur Kundgebung, und bin dann aber zum Beispiel an der Demo nicht mitgelaufen, weil die sind halt mit Töpfen sehr laut durch Mainz gezogen und dann so, Fleischessen ist Mord und so. Klar, in der Sache bin ich bei den Menschen. Aber die meisten waren aus Frankfurt, also die meisten waren halt gar nicht von hier. Und du musst halt so ein bisschen abchecken, wie sind so die Leute. Also du kannst in Berlin anders demonstrieren wie in Mainz.
Ich glaube aber auch, dass wir so verschiedene Formen von Aktivismus wie andere Menschen berühren. Und ich glaube, Genau. Das ist ja auch irgendwie eine Schönheit, dass nicht, dass wir einerseits unterschiedlich das rezipieren. Also wenn jemand irgendwie auf mich zukommt mit einem Flyer, denke ich auch meistens erstmal, oh, ich will das nicht lesen, nicht noch mehr Informationen über irgendwas, egal welches Thema. Und bei anderen Formen von Aktivismus, vielleicht bin ich offener, und umgekehrt aber auch als Menschen, die sich engagieren wollen, glaube ich, ist es total wichtig, eben das zu finden, wo man irgendwie Leidenschaft genau hat und Kraft hat.
So ist bei mir der Podcast entstanden, und so ist bei dir die Kunstfigur Soja the Cow entstanden. Also das interessiert mich jetzt schon noch ein bisschen mehr. Ich würde gerne wissen, weil du bist ja auch in meiner Serie vegan persönlich, ja. Ich habe dich ja quasi in zwei Dinge reingequatscht mit einer Folge. Also ich verstehe das, diese Wut, und ich finde das auch cool. Du hast gesagt, okay, ich möchte mich irgendwie ausdrücken, und du hast Theater studiert und auch, glaube ich, Gesang studiert und alles. Genau. Das heißt, ich kann nachvollziehen, dass du natürlich gesagt hast, okay, ich möchte mich irgendwie künstlerisch ausdrücken, was natürlich super ist, weil du als Kunstfigur natürlich noch weiter gehen, also du kannst ja als Kunstfigur noch deutlich über die Schmerzgrenze gehen, ja, was ich genial finde, ja. Also ich sag jetzt mal ganz banal, hat das eine Stunde gedauert, bis die Idee geboren war, oder diese 6 Monate in San Francisco? Also wie war so dieser Prozess? Weil ich sag mal, wenn man dich jetzt sieht, also ich verlinke auch deine YouTube-Seite in Shownotes, wenn man das sieht, klar, so in der ersten Sekunde denkst du so ein bisschen, aber wenn du dich dann so mit dir beschäftigst und deinen Texten und deinen Erklärungen dazu, das ist ja schon alles sehr schlüssig und auch sehr, sehr inhaltlich extrem gut aufgebaut. Aber ich sag mal, auf sowas, das ist doch ein Prozess, oder? Wie ging der vonstatten?
Ich würde sagen, das ist ein sehr langer Prozess, der irgendwie auch fast mein ganzes Leben gedauert hat. Im Sinne davon, dass ich habe als Kind viel gesungen schon, dann habe ich Gesang studiert. Und irgendwann hatte ich das Gefühl so, warum habe ich überhaupt Gesang studiert? Was mache ich mit dem? Ich wollte mich irgendwie politisch engagieren in meiner Kunst, aber mit Gesang fand ich das irgendwie sehr schwierig. Also ich hatte dann wie so ein Werkzeug gelernt, das ich aber gar nicht wusste, wo ich es anwenden kann. Und umgekehrt hatte ich dann aber irgendwie auch ein bisschen eine Frustration mit diesem Kunstkontext, wo irgendwie das irgendwie sehr elitär ist, das nicht sehr, sehr viele Leute irgendwie interessiert, wenn wir ehrlich sind. Und da zu merken, okay, wenn wir Veränderungen bewirken wollen, die nötig ist für die Tiere, fürs Klima, für mehr soziale Gerechtigkeit, dann muss ich etwas machen, woran ich selber glaube. Ich kann nicht was machen und gleichzeitig denken, ich glaube eigentlich gar nicht dran, dass jetzt mit meiner Performance wie irgendwas sich verändert. Und das war wirklich auch sehr schmerzhaft, mir das einzugestehen, irgendwie, dass ich da neue Lösungen suchen muss. Und ich würde sagen, ich bin immer noch auf der Suche, also wie und wo Soja auftritt, Es verändert sich. Also ich hatte diese Idee total inspiriert von Drag-Künstlerinnen in San Francisco. Da war Trump erst vor kurzem Präsident geworden und die waren so, eben, die gingen auf die Bühne und haben protestiert für ihre Rechte, für die Rechte von LGBTQI-Menschen, aber auch eben für Migrantinnen. Und es war so eine Direktheit da, die ich einfach total inspirierend fand. Und gleichzeitig war ich total inspiriert von Tierrechtsgruppen, die so gesagt haben, in 40 Jahren haben wir in den USA keine Nutztiere mehr. Und die haben so einen Jahresplan gemacht, 5-Jahresplan. Und ich war so, wow, die projizieren irgendwie so eine Utopie in die Welt, die mich total bewegt hat. Ich war einfach vegan und hatte das Gefühl, nie wird sich irgendwas verändern können. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, wow, es kann sich was verändern. Und dann haben diese beiden Welten so wie fusioniert. Und ich habe gemerkt, oh, ich kann ja singen. Ich könnte singen, ich könnte Popsongs machen. Vielleicht stößt es auf ins Interesse. Ich mag das Theatral, ich schreibe gerne Texte. Und dann war auch sehr schnell klar eben, dass ich die Kuh als Figur nehmen will, weil sie so eben so ein bisschen missverstanden ist. Also wir sehen überall Kühe und denken, die sind glücklich. Dabei sehen wir nicht ihre Geschichte, weil die Kühe ja eben ohne ihre Kinder sind. Weil die Hörner wurden weggebrannt. Und auch diese glücklichen Weidekühe, die wenigen, die überhaupt raus können, sind nach 4-5 Jahren so ausgelaugt von dieser Milchproduktion hochgezüchtet, wie sie ist, dass sie nicht mehr weiterleben oder die einfach, ja, eben so diese Downer-Kühe. Und dann werden sie auch zum Schlachthof gebracht. Und ich wollte über all das reden und habe gedacht, okay, vielleicht muss ich wirklich so eine Figur kreieren, die so ein bisschen überhöht ist, die mutiger ist als ich, die mehr Power hat, mehr Frechheit, mehr so eine Art Kuh-Göttin, Inspirationsquelle, sowas wollte ich kreieren.
Ja, faszinierend. Und darf ich fragen, mit dieser Track-Szene, hast du dich da vorher schon mit befasst oder warst du da schon drin oder kam das da irgendwie neu dazu? Weil du hast dich ja dann schon bewusst entschieden, was ich völlig cool und in Ordnung finde, zu sagen, okay, ich muss ja dann, wenn ich das richtig machen will, natürlich eine Mama-Kuh spielen. Das war ja, genau, war ja dann schon klar gewesen. Und war das vorher schon irgendwie, oder hat sich das dann so zusammengefügt? Also wurde in dem Moment quasi, wie man so schön sagt, ein Schuh draus?
Ich muss sagen, lustigerweise habe ich, seit ich ein kleines Kind bin, mich immer in Frauenkostüme gelegt und Spaß dran gehabt mit meiner Schwester. Ich war in einem Knabenchor als Kind und weil es da keine Mädchen gab, habe ich immer die Frauenrollen gespielt bei so Theaterabenden oder so. Und ich hatte mich dann, also eben als homosexueller Mensch, irgendwie war das schon, ist schon auch wirklich ein Teil von meiner Identität, irgendwie so diese ganzen queeres Nightlife. Und ich bin Fan gewesen von RuPaul's Drag Race und habe diese Drag Queen Reality TV Show einfach sehr, sehr gerne geschaut. Ich fand das unglaublich kreativ und also genau, ich fand es auch spannend, wie auch für mich haben diese Befreiungskämpfe, eben jetzt von der LGBTQ-Bewegung und der Tierrechtsbewegung, die haben total viel miteinander zu tun, auch Feminismus. Also gerade wenn wir irgendwie über Frauenrechte reden, über Sexismus und Speziesismus oder Rassismus, also ich glaube, diese ganzen Unterdrückungssysteme, die haben so viel miteinander zu tun, eben ganz häufig, weil sie Menschen, die ausgegrenzt werden, die werden gleichgestellt wie Tiere in der Sprache auch. Und dagegen muss man eigentlich dagegen halten, dass eben auch die Tiere nicht wie Nutztier behandelt werden sollen. Also niemand ist, ein Tier zu sein, sollte kein Schimpfwort sein für niemanden, im Gegenteil. Und diese ganze Widerspruchszone hat mich irgendwie interessiert. Und ich habe das Gefühl, durch diese Drag-Aspekte kann ich die so irgendwie ganz schön herausarbeiten. Und in unserer Welt irgendwie eben queer oder trans oder bi zu sein, ist irgendwie subversiv. Genauso wie es auch subversiv ist, vegan zu sein in einer Welt, wo Fleisch essen und tierische Produkte essen absolut normal ist. Und diese Subversivität hat irgendwie ein totales Transformationspotenzial. Und deswegen auch dieses ganze Make-up. Also ich will irgendwie zeigen, wenn ich mich von Daniel in so eine Soja-The-Cow-Figur verwandeln kann, dann können wir uns auch als Gesellschaft verwandeln.
Ja, das ist eine starke Aussage. Also vor allem, ich bin absolut bei dir. Also dieses Thema mit, ja, Identitäten, also ein Hund frisst, ein Mensch isst, also dieses alles schon. Und wobei lustigerweise auch da haben wir es, ja, weil lustig ist jetzt das falsche Wort natürlich, das ist jetzt eher sarkastisch gemeint. Trittst du einen Hund, ja, dann regt sich Gott in die Welt auf und schlachtest du 160 Millionen Schweine im Jahr, ist es normal, ja, also
genau.
Mit was sollen wir sonst grillen, so nach dem Motto.
Aber was heißt normal, oder? Das, ich glaube, da müssen wir hinschauen,
ja, also
oder?
Wird als normal angesehen. Für uns ist das natürlich selbstverständlich nicht normal, aber wie du es eben beschrieben hast, das ist halt die Masse. Und ja, dann findet natürlich noch so eine kognitive Dissonanz, so eine Verdrängung statt und da bin ich eben voll bei dir. Und ja, eine Lösung zu finden, war eben für dich eben Soja the Cow. Und jetzt kannst du quasi switchen, wenn du jetzt als Soja the Cow sprichst, auch mit Leuten, Was verändert sich dann?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ganz viel geht über das Kostüm für mich.
Okay.
Dass ich sozusagen, wenn ich so Hörner oder Ohren und irgendwie so oder Kuhflecken oder irgendwie so ein Zeichen habe, Euter, Hufe, also ich habe so verschiedene Zeichen, die so signalisieren, ich bin jetzt in einem Kuhkostüm, aber ich sehe das so ein bisschen wie so ein Spektrum, würde ich sagen. Also es müssen nicht immer die Euter dabei sein und die Hufe. Manchmal reicht einfach etwas auf den Kopf zu tragen, was nach Kuh aussieht. Und ich glaube, so dieses Spektrum von menschlich, rinderhaft, oder wie man das nennt, weiblich, männlich, Daniel, Soja, das sind alles so wie so Hebel, die man ein bisschen rauf und runter fahren kann. Und ich natürlich ist Daniel immer in Soja mit dabei, aber ich glaube, Soja ist wie eben optimistischer vielleicht auch. Also ich glaube, ich bin in mir als Daniel auch manchmal total irgendwie gelähmt, einfach weil das Elend so groß ist und so viel Leid da ist, dass ich gar nicht weiß, wie ich mit dem umgehen soll und wie ich überhaupt als kleiner einzelner Mensch fühle ich mich da völlig hilflos. Und Soja hat halt irgendwie, ja, sie steht dann auf und getraut sich vielleicht auch mehr in eine Konfrontation reinzugehen. Und das hilft mir vielleicht auch wieder als Daniel dann mutiger zu sein, wenn eine Freundin mich fragt beim Pasta-Essen, ob sie Parmesan auf ihre Pasta drauf machen kann. Und dann traue ich mich vielleicht zu sagen, hey, ist das wirklich nötig? Ich fände es eigentlich schön, wenn wir zusammen essen, ohne dass du es machst. Und dann sagt sie, okay, kein Problem.
Ja, cool. Ja, du hast es vorhin mit so schönen Worten beschrieben. Also das hat dir geholfen. Du hast vorhin, glaube ich, gesagt, Soja ist mutiger als ich. Also das hast du ja eben nochmal so beschrieben. Also das finde ich halt wahnsinnig spannend. Und wenn du jetzt so eine Performance, also wenn man gerade so jetzt deine Videos sieht, da sind ja auch manche Live-Auftritte noch mit drauf. Im Übrigen dieses, na hilf mir bitte kurz, der Song über die Kuhmutter, der das Kalb weggenommen wird.
Wheel,
genau. Uah, da hat es mir hart die Tränen in die Augen getrieben. Also das finde ich wirklich mega stark, ja.
Dankeschön.
Also mir persönlich jetzt, ja. Aber wenn du jetzt so Performances anlegst, natürlich ist es keine spontane Sache, weil du bist ja natürlich ausgebildet und bist Profi in deiner Sache. Aber wie entscheidest du das oder wie ist dann dieser Prozess? Also ich fand diesen Auftritt, das war auch diese knapp eine Minute Wheel, da hast du, das fand ich total genial, da hattest du so, wie soll ich das beschreiben, also du warst so angeschlossen wie an so eine Maschine, sah das für mich persönlich aus, so habe ich es jetzt interpretiert und hast eben im Hintergrund lief diese Projektion mit den Augen von der Kuh, also wie gesagt, Hammer, aber wie kommst du auf so die Ideen oder wie kreiert sich das, wie ist der Prozess dazu?
Ja, vielen Dank. Also es freut mich, dass das irgendwie angekommen ist. Das ist auch für mich immer noch einer der emotionalsten Songs.
Also hat mich, ganz ehrlich, ja. Das ist jetzt auch kein Marketing-Gelaber, weil ich bin echt immer ehrlich, hat mich also wirklich tief berührt, ja, ganz ehrlich.
Ich glaube, also als Sänger muss ich sagen, ist es wirklich auch ein Geschenk, irgendwie zu singen und zu wissen, warum. Also die Emotionen, die vorkommen, die kommen auch daher, weil ich weiß, für wen ich singen will. Weil diese einfach all diese Tiere, die diese Leben haben, wegen uns Menschen. Für sie will ich singen. Und wenn ich Menschen dadurch berühren kann, dann, ja, das macht mich auch irgendwie total glücklich. Und das ist irgendwie, dann weiß ich, ich muss weitermachen damit. Und wenn ich so eine Performance plane, es gibt so verschiedene Arten. Also ich habe ein Theaterstück entwickelt im letzten November. Das konnte trotz Corona dann noch stattfinden vor kleinem Publikum in Zürich, Gessner Allee. Das Stück heißt Dear Human Animals. Und es ist wie so eine fast zweistündige Show, Soja alleine auf der Bühne, also eine One-Cow-Show. Und es geht so wie darum, dass ich versuche, verschiedene Formen von Aktivismus auszuprobieren, um irgendwie die Leute dazu zu bringen, damit aufzuhören, andere Tiere in Stücke zu schneiden. Und da gibt es eine Art Game-Show, da gibt es einen Teil wie ein Konzert und es gibt einen Teil, das ist wie eine Art Zukunftsreise, wo ich die Leute vom Moment, wo sie aus dem Publikum rausgehen, bis ins Jahr, 2070, so verschiedene Events, die passieren und am Schluss singt Soja die Olympia-Hymne bei den ersten veganen Olympischen Spielen und die Hymne heißt Move Your Body. Also ich mag es einfach dann, wie so Sachen zu erfinden und das ist dort wirklich eine gescriptete Show.
Ja, aber also natürlich, eine geile Idee. Wenn ich das natürlich jetzt höre, jetzt hast du hart gespoilert, okay, aber natürlich eine mega Idee, ja.
Ja, danke. Aber ich bin auch nicht alleine, muss ich auch noch sagen. Also ich habe eigentlich wirklich, ich habe ganz, ganz tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite für Outfits, für Masken, für Bühnenbilder, für Videos, für Make-up. Also ich bin da wirklich auch umgeben von tollen Leuten. Ohne sie wäre das gar nicht machbar. Also ich bin wirklich da, es gibt so einen schönen Satz, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und man kann auch eben auch sagen, es braucht ein Dorf, um eine Drag-Queen zu sein.
Das glaube ich. Ich möchte noch mal in eine Kerbe so ein bisschen reinschlagen, weil ich das ein bisschen nachvollziehen kann. Du hast es vorhin auch angerissen. Also zur Erklärung, ich bin seit 30 Jahren Medientechniker und Veranstaltungsmeister. Natürlich Corona-bedingt arbeitslos und habe mich jetzt auch umorientiert. Ich bin jetzt mehr so im Bereich Filmproduktion, ja, und Hybride unterwegs, wie viele. Aber ich war natürlich auf sehr vielen Veranstaltungen, auch sehr vielen Konzerten und von High Class bis Red Carpet. Du hast es vorhin so schön gesagt, ich stelle mir das, ehrlich gesagt, ich denke mal, das wird jetzt in der Schweiz nicht viel anders sein wie in Deutschland, schwierig vor. Also du hast ja eine Entscheidung getroffen für dich, die ich persönlich super finde. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, in diesem teilweise elitären Bereich des großen, also des Staatstheaters, also es gibt ja immer noch diese, Marc-Uwe Kling macht das ja immer sehr schön mit Kleinkünstler als Schimpfwort, ja, sich zu bewegen. Also jetzt mal ganz platt gesagt, wenn du dich an die Regeln gehalten hättest, was in dieser Branche wahrscheinlich mehr so üblich ist, wärst du ja wahrscheinlich, ich sag's jetzt mal ganz überspitzt, schneller erfolgreicher geworden, eventuell. Ja,
jetzt auf hast jeden
du dich,
Fall.
Ja, aber jetzt hast du dich ja für, ich finde, und viele denken das mit Sicherheit auch, den besseren Weg entschieden und hast vorhin gesagt, teilweise irgendwie sogar Zensur. Meinst du, das wird besser? Weil ich weiß, was du meinst. Also das ist ja auch immer auf so Umweltgalas so und da trinkt jeder irgendwie ein Säckchen. Das ist eh immer so genial, ja, bei so Diners für Klimaschutz oder für Kinder in der dritten Welt und dann gibt es schön hier 5-Gänge-Menü mit Scampis, Fisch und allem, ja, und jeder, keine Ahnung, die Leute bezahlen irgendwie 2.000 Euro Eintritt, trinken ihr Säckchen und sind dann der Meinung, sie haben jetzt was Gutes getan. Also ja, jetzt will ich das natürlich nicht überheblich abwerten, aber sinngemäß müsstest du ja eigentlich bei so Veranstaltungen gebucht sein. Ich vermute aber mal ganz stark, du bist es nicht so viel, wie du gerne würdest.
Das ist schon richtig vermutet. Also es liegt an zwei Sachen, würde ich sagen. Einerseits liegt es daran, dass eben einerseits ich bin, wenn man vegan ist, meistens sogar ohne irgendwas zu sagen, werden die Leute ja irgendwie defensiv in ihrer Haltung, weil du eine Sache verweigerst und Leute fühlen sich irgendwie angegriffen, weil sie halt einen Spiegel vor die Nase gesetzt bekommen. Jemand sagt, ich bin nicht für Gewalt beim Essen. Ja, das tut vielleicht ein bisschen weh und das nehme ich gerne in Kauf. Also ich glaube, das ist vielleicht das, was ich auch wirklich gelernt habe, auch eben durch mein Queer-Sein, dass ich stehe zu dem, wer ich bin und was meine Haltung ist. Und vielleicht schafft mir das Schwierigkeiten im Leben und gewisse Türen bleiben verschlossen, aber so habe ich Kraft, so bin ich lebendig, so habe ich Freude im Leben und ich liebe mein Leben, obwohl es schwierig ist. Und ich glaube aber auch, es ist eine Veränderung im Gange und das fing eigentlich vor Corona schon ein bisschen an, da gab es viel mehr Aufmerksamkeit plötzlich für Soja und dann kam halt Corona, alle Events abgesagt und so weiter, das war schon auch eine harte Situation. Und jetzt kommen aber tolle Sachen kommen. Also ich bin eigentlich total viel, ich schaue der Zukunft irgendwie jetzt schon auch freudiger entgegen, weil ich sehe die Theaterdirektoren, die mir vor 4 Jahren gesagt haben, ja, jetzt reicht's langsam mit dem Tierthema, das ist für sie nicht so relevant. Inzwischen ist es überall angekommen. Alle wissen, dass es eine ganz, ganz wichtige Debatte ist, gerade wenn es um Gerechtigkeit geht und in Verbindung mit der Klimakrise, aber und auch jetzt noch mit der Verbindung mit den zoonotischen Krankheiten. Also wir sind jetzt irgendwie, müssen langsam diese ganzen Punkte verbunden werden und ich glaube ehrlich gesagt daran, das wird kommen und die Zeit ist schon langsam reif für Soja.
Genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Also ich glaube, ich sage das ja auch manchmal so, ich hoffe, dass jetzt zum Beispiel, mein Corona war ja nicht die erste Zoonose, die grassiert ist, aber halt jetzt natürlich die erste, die dann härter natürlich den Mensch getroffen hat. Und wenn das Ganze am Ende tatsächlich was Gutes hätte, dann wäre das natürlich zwar bitter, weil viele Menschen sterben mussten, aber ich weiß, das klingt jetzt immer hart. Ich glaube, der Mensch kapiert es nicht anders. Ich meine, allein die Tatsache, dass es nach einem Ersten Weltkrieg noch einen Zweiten Weltkrieg gab, zeigt ja, dass wir es irgendwie beim ersten Mal definitiv nicht kapieren. Ja? Und in 80er, 90ern, wenn es ganz dumm gelaufen wäre, hätte es vielleicht sogar noch einen dritten gegeben und wir hoffen mal, dass es keinen mehr gibt. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir es leider nur so kapieren. Da müssen erst viele Menschen sterben, damit sich was verändert oder es muss zumindest irgendwas passieren, sage ich mal. Ja,
ja, ich glaube, das ist eine super spannende Beobachtung. Also die Veränderung ist ja auch wahnsinnig schwer. Es ist irgendwie so lange schwer, bis es einfach wird, würde ich sagen. So. Und die große Frage für mich ist immer, wie kommt man dahin? Also wie kommt man dahin? Und auch da würde ich aber sagen, die Veränderungen gehen alle irgendwie schon in eine gewisse Richtung, jetzt bei uns mindestens, sind wir zum Beispiel in Deutschland oder auch in der Schweiz. Also dass irgendwie vegane Produkte viel, viel einfacher erhältlicher sind, macht es ja auch Menschen einfacher umzusteigen. Absolut, ja. Oder zu reduzieren. Und je mehr Menschen umsteigen oder reduzieren, desto mehr von diesen Produkten gibt es. Und irgendwann wird der Tag kommen, ich glaube, das kommt sehr bald, dass die Leute, die einen Burger mit einem toten Tier drin essen, einfach komisch angeschaut werden. Das kommt bald.
Ja, hoffentlich. Ich bin total bei dir, absolut, ja. Was ist zuerst da bei deinen Performances, also quasi die Idee, der Text, oder ist es unterschiedlich? Oder die Musik? Und vor allem, was mich auch noch sehr brennend interessieren würde, also was sind Sachen, die dich inspirieren? Sind das reine Gedanken? Sind das Begegnungen im Leben? Sind das Bilder, die du siehst?
Ich glaube, es passiert auf verschiedenen Ebenen. Also Inspiration kommt einerseits ja über Bilder, aber es ist schon auch sehr stark über Menschen. Menschen oder Tiere, Personen. Eine Person, die mich wirklich unglaublich inspiriert hat in den letzten Monaten, ist Sarah Heiligtag vom Lebenshof Hofennarr. Sie hat diesen Lebenshof mitgegründet vor 8 Jahren, das ist in der Nähe von Zürich. Das sind etwa 100 gerettete Tiere, aber es ist auch ein Ort, der ganz, ganz viel Erziehungs- und Bildungsarbeit macht. Also es kommen hunderte Menschen, abgesehen von Corona, vorbei, Schülerinnen, StudentInnen, Erwachsenegruppen, um lernen halt über die Tiere, die dort sind, über das Tierindustriesystem, über Landwirtschaft. Das ist auch ein Hof, der Gemüse produziert und eben LandwirtInnen beim Umstieg berät, wie sie aus der Tiernutzung rauskommen.
Das ist ganz wichtig, ja.
Und Sarah ist für mich zum Beispiel wirklich einfach eine unglaubliche Inspiration, wie sie zusammen mit ganz vielen anderen Menschen auch diesen Hof irgendwie schmeißt. Und ich habe da ein Praktikum gemacht, jetzt während der Corona-Zeit, einen Monat im März, und bin jetzt eigentlich mit meinem Partner dahin gezogen, weil wir einfach denken, da können wir was beitragen, wir können was lernen. Und dort habe ich aber auch unglaubliche Begegnungen mit Tieren. Also ich habe mich eigentlich, ich würde sagen, verliebt, ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber es gibt einen Truthahn Levi, und Levi hat mir mein Herz gestohlen. Also ich verbringe Zeit mit ihm, wir schauen uns in die Augen und er bewegt sich um mich rum, er macht wie ein Tanz. Ich weiß nicht, was so ein Truthahnleben genau ist, aber ich versuche irgendwie zu erfassen, wer ist das und wie funktioniert dieses Wesen. Und ich bin einfach völlig beeindruckt von seiner Neugier, von seiner Freude am Kontakt. Und solche Sachen inspirieren mich. Und dann habe ich so ein Erlebnis und bin so, okay, wie kann ich sowas machen, vielleicht was das vermittelt an andere Leute? Weil niemand weiß was über Truten.
Das ist richtig, ja. Also im Gegenteil, ich persönlich weiß leider nur die bitteren Geschichten, also dieses Überzüchten in den großen Ställen ohne Tageslicht für Hauptsache Brust, weil das ist am meisten, und entzündete Füße und dann tote Tiere, ja. Du hast recht, ja.
Das sind wundersame Wesen, also es ist wirklich so. Und wenn ich sowas erlebe, dann ist für mich dann eben die Frage, wie kann ich das vermitteln oder kann ich vielleicht ein Lied drüber schreiben? Ich würde total gerne ein Lied schreiben für Levi. Und dann gibt es einen anderen Truthahn, der viel, ganz anders ist von der Persönlichkeit. Levi lässt sich total gerne streicheln, Kevin überhaupt nicht. Und das finde ich auch so spannend, dass halt auch die verschiedenen Tiere eine unterschiedliche Persönlichkeit haben. Und ich sehe mich da schon jetzt irgendwie auch so in der Rolle von Übersetzer vielleicht, dass ich Erfahrungen machen kann, auch durch meine Freiheit, die ich habe. Also ich habe ein unglaubliches Privileg, dass ich irgendwie als Künstler so leben kann, dass ich in verschiedene Orte gehen kann, dass ich mich auf einen, nicht alle Leute haben den Freiraum, ein einmonatiges Praktikum so zu machen auf so einem Hof, und dass ich solche Sachen erleben kann, nimmt mich dann vielleicht auch wieder in die Pflicht, das künstlerisch so umzusetzen und irgendwie, damit andere auch was davon haben.
Also ich liebe Fantasie, weil ich finde, das treibt eigentlich uns immer gut voran. Theoretisch kannst du ja als Soja auch mit Levi sprechen. So ein bisschen
genau.
Animal-Farm-mäßig, weißt du? Also so, keine Ahnung, als Sidekick, ich weiß es nicht. Wahnsinnig spannend, ja. Also das geht über das, was normalerweise so hier bei mir im Podcast ist, geht das ein ganzes Stück raus. Und das finde ich extrem gut.
Ich hatte dabei auch Zweifel, muss ich schon auch sagen. Also ich habe auch Momente, wo ich so denke, boah, dieses Kunstzeug, dann machen wir ein Video, ein Theaterstück. Und das sehen halt eben nicht so viele Leute. Und ich frage mich dann, ich weiß ja auch nicht, man kann nicht immer messen, wo ist der Effekt. Am liebsten wäre mir, ich könnte eine Gesetzesänderung starten und dann gibt es ein neues Gesetz, oder die Direktzahlungen an die Tiernutzung und Massentierhaltung werden abgeschafft. Solche Sachen haben natürlich den größten Impact, das glaube ich auch jetzt noch. Aber dann merke ich halt auch, wieso, ich bin halt nicht irgendwie der Mensch, der stark darin ist, irgendwie im Politiksystem irgendwie mich da durchzuackern über Jahre. Ich glaube, das bin nicht ich, und ich bin so dankbar, dass andere Menschen das machen, absolut, die das können.
Ja.
Und ich bin vielleicht eher der zum Träumen bringt oder ein bisschen provozieren kann. Und es ist mir einfach total wichtig, in Verbindung zu sein mit diesen anderen Wegen, weil die alle zusammenwirken müssen. Und manchmal habe ich da wirklich auch Zweifel. Also das gehört schon auch bei mir dazu.
Ob es dir was bringt oder nicht, weiß ich nicht, aber die habe ich genauso. Also es gibt Tage oder auch manchmal ganze Phasen, wo ich denke, ich meine, ich mache den Podcast jetzt fast 4 Jahre und ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es kann sein, dass du die Folge 100 bist oder 101, das weiß ich gerade nicht, ja.
Wow.
Also das geht mir genauso und ich habe durch meinen Job auch viele Künstler, ich meine, kennengelernt ist natürlich übertrieben, aber durchaus erlebt, mit manchen auch teilweise angefreundet und das geht den meisten so. Also auch wirklich erfolgreiche. Weißt du, das Problem ist, also wir sind ja jetzt so, ich sag mal, kleine Lichter in dem, was wir tun, ja. Wir haben unseren Impact-Kreis, der hoffentlich immer größer wird, das wünsche ich dir und auch ganz unverblümt mir und vielen anderen. Und du hast auch vollkommen recht, zum Beispiel, guter Freund von mir ist der Bundesvorsitzende der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, also Tierschutzpartei, ja. Und mit dem hatte ich letztens auch gerade wieder ein Gespräch, weil bei uns ja Bundestagswahl ist dieses Jahr. Und ich gesagt, was motiviert euch? Das Ziel ist jetzt dieses Jahr um über 2% zu kommen, ja. Und das ist ja noch weit über die Hälfte von den 5% weg für den Bundestag. Aber er hat auch gesagt, wenn wir halt nicht permanent tun und machen, dann kommen wir halt nie voran. Und deswegen, was du eben gesagt hast, ist, glaube ich, ist ganz wichtig und richtig, dass jeder in diesem Element was tut, was ihm möglichst auch Spaß macht und wo er vielleicht auch sogar ein bisschen Geld mitverdienen kann. Ja, also da ist ja auch nichts dran auszusetzen. Und diese Bausteine gehören alle zusammen. Und das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man die eben auch nicht ignoriert, sondern die eben auch wahrnimmt. Also, dass ich nicht sage, nur mein Weg ist der richtige. Ja, das wäre fatal. Also, da bin ich voll bei dir. Aber also, du hast das Praktikum auf den Tierlebenshof gemacht. Jetzt bin ich gerade voll am Switchen. War das wieder so eine spontane Idee? Ich meine, wie kommst du dann von einem Praktikum auf dort leben? Also ich beneide dich ein bisschen darum, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt ja auch nicht so ganz alltäglich, dann so eine Entscheidung.
Ja, nee, das war überhaupt nicht alltäglich. Ich bin auch überrascht gewesen von mir selber, dass das so passiert ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es hat viel mit Corona einerseits zu tun, eben dass sozusagen, dass mein Leben vorher immer voll war mit Theaterprojekten, Musikprojekten, blablabla. Und auch andere Projekte noch, abgesehen von Soja the Cow, aber ich hatte mir vorgenommen, eigentlich das wie so zu fokussieren und nur noch das zu machen, je länger, je mehr. Und dann, weil halt alles abgesagt war, gab es diesen Freiraum und ich hatte den Hof nahe kennengelernt, diesen Lebenshof, weil ich mal ein Konzert gemacht habe auf einem Hof, wo Eierproduktion auch stattgefunden, also Eierproduktion ist. Und ich habe da gesagt, ich komme nur dort für einen Auftritt, wenn ich mindestens 10 Hühner retten kann. Und ich hatte dann zuerst gesungen, dann hatte ich ein langes Gespräch mit dem Landwirt und am Ende konnte ich 10 Hühner retten und 7 davon leben auf dem Hof nach. Also so habe ich den Hof nach auch kennengelernt für diese Aktion. Und das war jetzt vor eigentlich genau einem Jahr und bin dann immer wieder zu Besuch gegangen. Das ist eine halbe Stunde von Zürich entfernt, also meine Heimatstadt, da ist meine Schwester, meine Eltern, ganz viele Freunde von mir. Also es gibt schon auch einen Grund, warum mich diese Region irgendwie anzieht. Und am Ende vom Praktikum, ich glaube, was mich und auch meinen Partner so sehr bewegt hat, ist, dass es halt so konkret ist. Das ist nicht einfach noch mehr Gelaber, es ist nicht irgendwie noch eine Studie, die rauskommt. Nee, es ist ein Hof, der zeigt, dass bio-vegane Landwirtschaft funktioniert. Ein Hof, der zeigt, dass man mit Tieren zusammenleben kann, ohne dass man sie nutzt, dass man auch Beziehungen mit ihnen haben kann, dass man sich von ihnen faszinieren kann und dass echt auch ein gegenseitiges Interesse da ist. Und das ist so wichtig. Und ich habe gemerkt, okay, ich als Soja the Cow auch, es gibt mir wie viel mehr Kraft, wenn ich wirklich mit diesen Tieren lebe und nicht nur ab und zu ein Tier besuche und sonst in meinem Zimmer sitze und ein Buch lese, sondern ich sehe diese Tiere jeden Tag und irgendwie hat mich das einfach so inspiriert und zu merken, also es war dann auch natürlich gegenseitig, dass die vom Hof auch gemerkt haben, wow, das ist eine totale Bereicherung, wenn auch jemand als Künstler bei uns mitlebt und mitarbeitet. Und das hat einfach so gepasst und es war wirklich ein bisschen Magie, muss ich sagen. Also
ich kann es absolut nachvollziehen. Ich möchte gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hattest einen Auftritt auf einem Hühnerhof. Jetzt muss ich mal ganz platt fragen, wie kommt es dann zu einem Auftritt auf einem Hühnerhof? Ist das dann ein Protest oder?
Das war eine spezielle Situation. Das ist ein Hof, der aber auch ein Kunstraum ist. Also gibt es regelmäßig Ausstellungen. Der Landwirt, der diesen Hof betreibt, hat auch eine Kunstausbildung gemacht und da gibt es regelmäßig Ausstellungen. Und die Ausstellung letzten Sommer ging es Da ging es konkret um Mensch- und Tierbeziehungen. Und da wurden verschiedenste KünstlerInnen angefragt, eine Arbeit zu machen, zum Teil Skulpturen oder eben bei mir jetzt eine Performance für die Eröffnung, um darüber nachzudenken, eben was sind diese Beziehungen zwischen Menschen und Tieren, wie müssen sie sich verwandeln, auch damit wir zukunftsfähig sind. Und mein erster Impuls war natürlich so, boah, ich will doch nicht, dann ist ein Demeterhof, das ist irgendwie, den Tieren geht es anscheinend besser, aber natürlich werden auch dort, auch im Demeterhof, werden alle Hennen ausgetauscht nach einem Jahr, weil sie in die Mauser kommen und in diesen 2 Wochen keine Eier legen. Und das rentiert sich nicht, diese Hühner 2 Wochen lang zu füttern, wenn sie dann keine Eier legen. Das ist eigentlich so krank als System, es ist so abwertend. Und ich habe dann lange auch mit mir gerungen, kann ich dort auftreten und das rechtfertigen? Und da ist so wie meine Maxime, dass ich eigentlich mit allen Leuten im Gespräch bleiben will, wenn wir das Gespräch
absolut
abbrechen.
Genauso. Also ich fand das sogar erstaunlich, dass du auch eingeladen wurdest. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen dann ein Stück weit. Also ich meine, klar, ihr seid aufeinander zugegangen, seid euch noch nicht einig geworden, aber immerhin, ja.
Ich finde, es ist, ich glaube, auch ganz, ganz wichtig, dass die Landwirte und Landwirtinnen, das sind ja die auch Schlüsselmenschen in dieser Transformationsprozess eben zu einer nachhaltigen Landwirtschaft, weil wir können nicht ohne diese Menschen. Es braucht auch viel mehr Wertschätzung. Also das sage ich wirklich mit meinem ganzen Herzen. Also LandwirtInnen machen, sie ernähren uns. Und das ist so wichtig, dass man das aber anders machen kann, dass man das machen kann, ohne Tiere zu töten und zu quälen. Da muss das Umdenken passieren. Und das kann aber nur passieren mit diesen Menschen.
Also, weil ich muss feststellen, du bist ja dann aber in dem, was du tust, ja wirklich straight, super konsequent, du sagst, okay, ich mach das, aber ich möchte 10 Hühner retten. Also, du bist dann in dem, was du tust, aber echt von Anfang bis Ende echt super konsequent. Und man merkt auch, wenn du das erzählst, also da steckt mehr dahinter als nur eine Idee. Da ist bei dir, ja, finden sehr viele Prozesse und Entwicklungen statt. Das ist echt spannend, ja.
Dankeschön. Das denkt man nicht, wenn man einfach nur so ein Foto sieht mit meinen Eutern, oder?
Natürlich schon, ja. Aber ich finde es halt jetzt super spannend, wenn man, also mein, jetzt für die, man hört uns ja, wir können uns ja jetzt sehen, ja. Wir machen ja das Ganze per Zoom, was dank Corona immer besser funktioniert. Also von der Qualität meine ich jetzt. Und ich finde das wahnsinnig spannend, wenn man eben diese Performance von dir sieht. Klar, es gibt verschiedene Arten von Menschen. Also ich bin sehr linksliberal erzogen, wobei das auch sehr spannend ist. Mein Vater war eigentlich so der Stamm-CDU-Wähler, leicht elitär, kapitalistisch, aber im Herzen tendenziell so ein bisschen Richtung links. Also nicht so dieser, ne, also in die gute Richtung, nicht in die schlechte Richtung, sage ich jetzt mal. Und ich bin auch so erzogen, weißt du, für mich sind grundsätzlich, also heute natürlich Menschen und Tiere sind für mich alles Individuen und Lebewesen und mir ist das völlig egal. Deswegen, jetzt schweife ich komplett ab, aber es ist bei mir eh normal. Die Hörer, die bei mir, die sind das gewohnt. Zum Beispiel mit diesen Gendersternchen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, die zu verwenden, wenn sich dadurch jemand besser fühlt. Für mich persönlich bräuchte es das nicht, weil für mich eh alle Menschen gleich sind. Also und zwar egal, welche sexuelle Orientierung, welche Hautfarbe, welche Religion, das ist mir alles Latte. Ich unterscheide einfach nur, zwischen guten und bösen Menschen. Also, weißt du, es gibt rechtsradikale Veganer, die sind zwar vegan, aber die finde ich persönlich trotzdem scheiße.
Das finde ich total interessant. Das ist eben, es gibt ja nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding. Es ist nicht so, okay, ich bin jetzt vegan, ich habe alles richtig gemacht oder nein, also, ich benutze ein Gender-Sternchen, ich habe alles richtig gemacht. Aber ich finde, was wir wirklich eben, es gibt Menschen, die nicht sich mit dem männlich oder weiblich identifizieren, die non-binary sind oder kein Gender haben. Und wenn das wirklich nur so wenig bedeutet, wie dieses Sternchen machen, damit diese Menschen, wenn sie einen Text lesen, sich mitgemeint sind, aktiv und nicht einfach so passiv noch, wir sagen immer Ärzte und Autoren, aber die Frauen sind alle noch mitgedacht. Nee, die Frauen und nicht-binäre Menschen sollen aktiv mit angesprochen werden. Und das schafft eine ganz andere Stimmung. Und ich glaube, da können wir aber auch total viel lernen. Also ich glaube, das finde ich auch so wichtig, dass wir uns erlauben, Fehler zu machen und davon zu lernen. Und
genau.
Gerade beim Thema Veganismus, die allermeisten von uns sind nicht vegan erzogen worden. Wir mussten irgendwann verstehen, so, boah, ich habe so viel Leid mit verursacht. Und dann aber auch zu sagen, so, wow, unabhängig davon, was die Vergangenheit war, kann ich mich jetzt neu und anders verhalten.
Genau.
Und das wünsche ich mir wirklich für alle. Also auch der Schlachthausarbeiter, der jeden Tag tausenden Tieren die Kehle durchschneidet, kann jederzeit sagen, okay, das ist meine Vergangenheit und jetzt bin ich ein neuer Mensch.
Aber das meine ich ja, also es muss ja im Kopf stattfinden. Also mein Denken war schon immer so, deswegen, das war ja genau, was du eben gesagt hast, das meinte ich ja, dass wenn ich sage, mein Denken ist, dass für mich jeder leben und machen kann, wie er sich gut fühlt, weil das ist wichtig, ja, das ist, man muss sich nur sehen, man muss sich nur erleben, Zweifel haben wir alle, da bin ich voll bei dir, aber du strahlst ja eine Positivität aus, die du irgendwie für dich gefunden hast, ja, und das ist super wichtig, damit du eben wieder andere Menschen inspirieren kannst. Und wenn ich aber mein Denken dadurch eben ausdrücken kann, dass ich zum Beispiel das Sternchen mache, dass ich kein Fleisch esse und andere mitnehme, dann bin ich auch glücklich. Andersrum ist es ja so, nur wenn ich das Sternchen mache, aber das im Kopf nicht ankommt, oder wenn ich halt auf irgendwelche Galas gehe und sage, ja, ich finde das ja auch blöd mit der Massentierhaltung, aber eben dann trotzdem wieder Würstchen grille. Oder der Klassiker ist so Tag der offenen Tür im Tierheim, ja, und die Hunde werden gerettet und auf dem Grill liegt Schwein und Rind, so, ja. Also das muss ja im Kopf ankommen.
Ich glaube, im Kopf, aber eben auch im Herzen. Und fürs
ja,
Herz,
sehr schön.
Fürs
ja, Herz, da kommt der Künstler und Philosoph.
Da braucht es die Begegnung. Ich glaube, ja. Es braucht die Begegnung. Und
genau.
Das kann sein, wenn du oder andere Leute mit nicht-binären Menschen in Kontakt sind und dir jemand mal erklärt, wie sich das anfühlt, wenn du nur die Auswahl hast, weiblich oder männlich bei irgendwas auszufüllen und was das auslöst für diese Person, dann ist das nachher gar keine Frage mehr. Dann hat man das irgendwie übers Herz auch erfasst. Und
genau. Ich
denke dasselbe mit, wenn man ein Schwein trifft auf einem Lebenshof und
Absolut. Sieht,
dieses Schwein will gestreichelt werden. Das Schwein schaut dich an, direkt in die Augen und so, hey, wer bist du? Und nimmt Kontakt auf. Das ändert wirklich was. Vielleicht nicht bei allen Leuten, aber bei den meisten ändert das was.
Absolut. Und zwar, das kann ich absolut bestätigen, das ändert sogar was in deinem Herzen, selbst wenn du schon vegan bist. So ging es ja mir, ja. Also da habe ich dir im Vorgespräch, aber auch schon im Podcast erzählt, 3 Jahre war ich vegan, erst im Tierlebenshof und habe dann erfahren, wie Schweine umgezüchtet werden mit den mehr Rippen und das Tier ist vor mir. Und ich stand da eigentlich mit einer Kamera, weil ich gedreht habe und habe irgendwie erstmal 3 Minuten mit raus zu den Hunden und der Nuss bauen, ja, und habe erstmal 3 Minuten geflennt. Das, was du vorhin beschrieben hast, in dem Moment habe ich mich so mies, obwohl ich ja dann schon vegan war, aber ich habe mich so mies gefühlt, ja, und das war bei mir dann auch der Punkt, dann kam zum Glück ein sehr guter Freund, mein heutiger Produzent und immer noch sehr guter Freund und meinte, du musst einen Podcast machen. Ich so, ah, Quatsch, meinte er, doch, erzählen kannst du, mach einen Podcast. Und dann dachte ich, habe ich das so gemacht? Und dachte so, geil, ja, also keine Ahnung, wie viel ich damit erreiche, aber ich meine immerhin, du bist Schweizer, die vegane Gesellschaft Schweiz hat mich 2020 auf die, also Top 10 der deutschsprachigen Podcasts, war ich auf Platz 2 gewesen, ja, also wo ich gedacht habe, ey, geil.
Aber das ist zum Beispiel so eine schöne Geschichte auch, das ist wie, da irgendein Moment löst was aus und dieser eine Satz vielleicht von diesem Freund hat dich dazu gebracht, das zu starten und das, wie viele Menschen du durch den Podcast dann erreicht hast, das, was die wiederum bei anderen auslösen, ich glaube, diese Effekte, wir können die nicht messen, aber wir können alle einen Unterschied machen, eben sei es nur einmal jemandem eine Ermutigung zu sagen, das ist so viel wert und wir alle kämpfen uns irgendwie durch dieses Leben und ich glaube auch, da wünsche ich mir, dass wir einfach viel liebevoller miteinander umgehen und unterstützender und nicht eben im Ellbogen Konkurrenzdenken sind, wieso hat dieser Podcast mehr Hörer oder diese Künstlerin mehr Konzerte, sondern dass wir uns darüber freuen, dass wir gemeinsam irgendwie wirklich einen Stimmungswandel hinkriegen.
Ich finde es auch sehr schön, dieses, also bei mir ist es jetzt auch durch den Podcast, bei dir mit dem Schweiz-Berlin, ich finde das sehr schön, weil ich kann es ja technisch messen zumindestens, ja, wie sich das bei mir über Deutschland, Österreich, also erst war Deutschland, dann kamen immer mehr Österreicher dazu, da war ich irgendwann, glaube ich mal, sogar auf Platz 36 der Podcast-Charts oder so und dann kamen so auf einmal die Schweizer dazu und ich finde das so eine, also ich sehe die Leute ja nicht, aber es gibt dann, ich meine jetzt mit Corona nicht, aber davor, wenn du auf so eine Veganmesse gehst, dann kommt natürlich auch mal jemand und sagt, sag mal, bist du nicht der Daniel oder bist du nicht der Erik mit dem so und das ist was ich so speziell in den, ja keine Ahnung, so vielleicht sogar durch Corona, ich weiß es nicht, aber zumindest seit Corona halt auch so ein bisschen spüre. Also was du vorhin gesagt hast, du spürst auch so eine gewisse Veränderung in der Gesellschaft, in der du dich eben bewegst, also gerade mit Intendanten. Das finde ich sehr spannend. Und wenn sich das noch so ein bisschen jetzt nach Corona, vor allem für dich, so ein bisschen in diese ja, theaterkünstlerische Eventschiene bewegt, da drücke ich dir, also ich drücke dir alle Daumen und große Zehen dafür, ja. Jetzt erklär uns doch aber nochmal, wer jetzt mehr über dich erfahren möchte, wer dich buchen möchte. Also dein YouTube-Kanal, also ich verlinke das sowieso nochmal alles in den Shownotes, aber wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wo kann man dich erleben? Wo kann man dich sehen? Wie ist deine Webseite? Hau alles raus. Du hast auch eine Agentur, die mich sehr freundlich und auch sehr professionell angeschrieben hat, wo ich mich super gefreut habe, weil, ja, können wir ruhig erzählen, du ein Gast bist, der quasi, ja, mich angeschrieben hat. Also das hat mich natürlich auch gefreut, weil ich dachte, okay, du wirst wahrgenommen. Ja, deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich da so ein bisschen stolz drauf, ja.
Ja, das aber freut mich jetzt, auch.
Nein, hau mal alles raus. Also welche Seiten bespielst du, welche Social-Media-Kanäle und so weiter?
Genau, also man findet mich immer unter Soja the Cow mit Y, Soja the Cow, soja.cow.com ist meine Website, da gibt es auch verschiedene Links, auch die aktuellen Auftritte sind da drauf. Dann benutze ich sehr viel Instagram, auch at Soja the Cow, da gibt es Posts, aber es gibt auch ganz viele Stories vom Lebenshof, wie ich da meine Zeit verbringe, lustige, süße Videos mit Schweinen und Ziegen und Hühnern. Und Levi natürlich, Superstar Levi. Und dann gibt es Facebook auch. Ich habe ein Album rausgegeben, das heißt Purple Grass. Das findet ihr auf Spotify, auf Apple Music, Amazon Music, ich glaube auf den meisten solchen Plattformen. Und es gibt natürlich meine Musikvideos und ein paar auch Auftritte auf YouTube, Soja the Cow ebenfalls. Und wenn ihr Interesse habt, mein Theaterstück Dear Human Animals zu sehen, das gibt es auch online, also die Dokumentation eben, weil keine Tourneen möglich sind im Moment, findet man das auch. Das ist dann auf dem Vimeo, aber wenn ihr das googelt, Dear Human Animals, Soja the Cow, solltet ihr das finden.
Und wie gesagt, ich werde auch nochmal alles verlinken rund um dich. Ich bin jetzt gerade parallel auf deinen Instagram-Account gegangen und kann da schon mal direkt jetzt live im Podcast eine direkte Empfehlung aussprechen, sich den anzuschauen, weil ich finde, jetzt, ich habe dich ja, auch wenn nur über Bildchen, ein bisschen kennenlernen dürfen, das spiegelt deine Persönlichkeit echt sehr geil. Da muss ich mal, jetzt kriege ich wieder geschimpft vom Volker, dass ich das Wort benutze, weil ich das zu oft benutze. Also ich bin, diese Bilder, ich bin ja das Gegenteil von dir. Ich bin ja ein sehr, aber muss es ja alle geben, gibt ja grüne, gelbe, blaue Menschen. Du bist extrem künstlerisch. Ich glaube, unsere Schnittmenge ist schon so ein bisschen so die Fantasie und so. Aber ansonsten bin ich ja das, ich bin ja sehr rational. Ich bin Techniker, ja. Also ich bin physisch. Für mich müssen Dinge immer einen Zusammenhang geben. Aber ich finde, das ist ja das Schöne. In unserer beiden Welten geben die einen Zusammenhang. Also sei es emotional, sei es, dass man sagen kann, Tierausbeutung, Massentierhaltung, viele Tiere auf einem Raum bringt Zoonosen, bringt Corona. Das ist eine rationale Sache, bringt Klimawandel. Ja, bringt aber auch tote Menschen, bringt tote Tiere, bringt Depressionen, schlechte Emotionen. Also ich finde, man kann ja von allen Seiten rangehen. Und das ist bei dir auf der Instagram-Seite ist das sehr plakativ. Also kann ich euch sehr empfehlen, geht mal drauf. Die Bilder sind ja der, wie lange braucht man denn, jetzt spontane Abschlussfrage, wie lange braucht man denn, kannst du dich an dein Instagram, an das aktuellste Bild, was du gepostet hast, zufällig erinnern? Da bist du mit abgeschnittenen Hörnern, wenn ich es richtig sehe, Maske, Euter, so ein bisschen, ich sag jetzt mal platt wie Cher, aber verzeih mir, wenn ich das jetzt falsch, wie lange braucht es für so ein Bild?
Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, wie die Konzeptionsphase ist, aber jetzt da, das ist auch im Hintergrund, hängt sozusagen ein Kunstwerk von der Künstlerin Maya Roscha, die auch die Fotografin war. Dann, also diese Masken hatte ich schon, Euter hatte ich auch schon, das muss man dann jetzt nicht neu anfertigen, aber nur schon das Make-up alleine dauert 2 Stunden. Okay. Insofern, aber das Ganze organisieren, Setup, dann Fotos bearbeiten, das ist, also ein gutes Fotoshooting ist sicher ein ganzer Tag.
Wahnsinn, toll.
Ohne das Organisieren und Editen und so weiter.
Respekt. Also du hängst da wirklich richtig viel rein. Klasse. Ich habe immer so eine, für dich ist es mit Sicherheit extrem einfach, so eine philosophische Abschlussfrage für alle Gäste, egal wo sie herkommen. Und zwar, wenn jetzt die gute Fee käme quasi und du hättest, sei es privat oder beruflich oder auch für dich oder für Soja oder für euch beide, wie auch immer, so ein Wunsch frei für unsere Zukunft, was sich ändern könnte, sollte? Was wäre das?
Ich wünsche mir, glaube ich, so einen Beschleunigungszauberstab, dass diese Lernprozesse, durch die wir alle gehen müssen, die irgendwie, wenn man die Menschheit anschaut und irgendwie wir sind in so einem miserablen Umgang miteinander und auch eben mit unserem Planeten und vor allem vielleicht ja mit Pflanzen natürlich auch, aber wirklich auch mit den Ozeanen und mit allen Tieren, die von Menschen genutzt werden, aber auch den Wildtieren, dass da so eine Beschleunigung stattfinden kann, dass dieser Lernprozess, der kommen wird, dass der einfach nicht so lange dauert. Also wir haben diese Zeit nicht und das muss jetzt einfach schnell gehen. Also es muss jetzt mal was passieren und das wünsche ich mir. Und dann können die Menschen selber lernen, aber einfach bitte schneller.
Bin ich voll bei dir, unterschreibe ich wie bei jedem Gast. Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Das war super spannend. Also ich für mich habe auf jeden Fall mitgenommen, Kopf und Herz. Da hast du mich vorhin auch sehr inspiriert. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. In dem Fall sage ich einfach mal, vielleicht sehen wir uns mal, wenn Corona rum ist, bestimmt. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, dich mal in irgendeiner Art und Weise besuchen zu kommen. Am besten, wenn Corona rum ist, live. Und freue mich, wenn wir uns irgendwann nochmal sehen, hören, wie auch immer.
Auf vielen, vielen herzlichen Dank fürs tolle Gespräch.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de